Noch hier einschalten.
Geht's schon?
Ja, hört sich gut an.
Und meine Bibel habe ich noch vergessen. Das ist ganz schlimm. So, jetzt habe ich alles. Das ist ganz praktisch, wenn ich reden kann, auch wenn ich nicht vor dem Mikrofon stehe und doch vor dem Mikrofon stehe. So. Ich finde es so cool, weil das, was ich mir überlegt habe und vorbereitet habe, das ist eigentlich eine Fortsetzung von dem, was die der Bea und die Ursula schon gesagt haben. Genau. Ich möchte einsteigen mit einem Überblick über das Buch Daniel, weil den Bibeltext, den ich heute, also den ich rausgesucht habe, der ist das Kapitel 9 aus dem Buch Daniel. Und für die Übersicht habe ich mir was rausgesucht aus dem Internet. Und das seht ihr hier an der Wand, das ist vom Bible Project gemacht, wo in 8 Minuten ein echt guter Überblick über das Buch gegeben wird, wo man sich gut, also in kurzer Zeit da ins Bild setzen kann. Und ich weiß nicht, also ich weiß, es ist auf Englisch gemacht, vielleicht gibt es auch auf Deutsch. Genau, so jetzt zum Buch Daniel. Mal die nächste Folie, die Vorgeschichte. Das Volk Israel hat sich von Gott abgewandt. Und Gott möchte aber, dass es wieder sich ihm zuwendet und sagt jetzt durch Propheten, Volk Israel, kehrt wieder um zu mir. Und wenn ihr das nicht tut, dann lasse ich eine disziplinarische Maßnahme zu. Nämlich dann werden andere Völker kommen, nämlich das Volk der Babylonier, und die werden euch verschleppen in ihr Land und ihr werdet ihm dienen. Und da lesen wir in Jeremia 25, Vers 11, da sagt Gott, dass das Volk dann nach Babylon verschleppt wird und dann dort 70 Jahre den Babyloniern dienen muss. Aber die Israeliten hören nicht auf Gott und deswegen trifft die Maßnahme ein und die Babylonier belagern Jerusalem mehrere Male und beim ersten Mal nehmen sie dann Gegenstände aus dem Tempel mit. Aber nicht nur das, sondern die sind auch ziemlich klug, die denken sich, die wollen das viel größer und aufziehen. Die wollen nicht nur die Leute einfach als Arbeiter haben, sondern die wollen die langfristig in ihr Volk integrieren, dass die ihre Kultur verlieren. Und deswegen nehmen die sich am Anfang mal die gebildeten jungen Männer aus der Oberschicht mit nach Babylon, um die dann am Königshof nach babylonischer Kultur zu erziehen, dass die dann dem König dienen. Und da quasi dann der Grundstock dafür gelegt wird, dass das Volk Israel langfristig eben den Babyloniern dient und nicht und ihre eigene Kultur verliert und nicht mehr irgendwann auf die Idee kommt, oh, wir wollen jetzt wieder selber ein Volk sein. Genau. Und unter diesen, in der ersten Verschleppung sind auch 3 Leute, nämlich der Daniel, 4 Leute, Daniel, Hanania, Mischael und Azaria. Und die sind jetzt hier schon eingezeichnet, die stehen ganz vorne dran. Nächste Folie. Jetzt Kapitel 1. Die jungen Männer, wie schon gesagt, die sollen ihre Kultur verlieren. Und Teil davon ist, dass die von dem Essen vom König mitessen. Und der Daniel nimmt sich aber ganz fest vor, dass er das nicht essen will. Weil nach jüdischen Geboten würde er sich damit verunreinigen. Und obwohl das sehr gefährlich ist, wagt er das und Gott belohnt es, weil nämlich am Ende er und seine Freunde viel intelligenter und weiser sind und viel mehr Wissen haben als all die anderen jungen Männer. Im Kapitel 3, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen, es ist relativ klein, wie ich sehe, lässt der König Nebukadnezar jetzt ein goldenes Bild aufstellen, vor dem sich alle seine Diener, die er versammelt, niederbeugen sollen, das anbeten sollen. Aber Daniels Freunde verweigern das und sagen, nein, wir machen das nicht. Und wir glauben, wir haben die Hoffnung, dass Gott uns aus dem Feuerofen rettet, was dann nämlich die Strafe ist, und auch aus der Hand des Königs. Und sie sagen, auch wenn unser Gott es nicht macht, werden wir das Bild nicht anbeten. Und die Strafe ist, die werden in den Feuerofen geworfen und der ist extrem heiß, die Leute, die sie reinwerfen, verbrennen. Aber sie selber, ihnen wird kein Haar gekrümmt und nicht mal ein Brandgeruch kann man in ihren Kleidern feststellen. Und daraufhin betet der König Nebukadnezar auch Gott an und preist ihn, weil er erkennt, dass Gott seine Leute da die Treue belohnt hat und sie bewahrt hat vor dem Tod. Im Kapitel 6 ist wieder so eine Geschichte, die aufs gleiche Ziel abgeht. Und zwar ruft jetzt der König Nebukadnezar ein Gesetz aus und sagt, für 30 Tage lang darf man niemanden, keinem Gott und keinem Menschen eine Bitte stellen, außer ihm selber. Und als Daniel davon erfährt, was macht er? Er geht nach Hause und betet wie gewohnt. So steht es in der Bibel. Und andere Leute liegen da schon auf der Lauer, weil sie ihm nicht dann den Kragen wollen. Die sind eifersüchtig auf ihn, weil Gott ihm so Gelingen und Ansehen schenkt. Und verpetzen ihn dann vor dem König. Und der König will das eigentlich gar nicht, aber weil er selber dieses Gebot ausgesprochen hat, muss er jetzt den Daniel in die Löwengrube werfen, was die Strafe, die Konsequenz war. Aber Gott ist auch da treu und steht zum Daniel und die Löwen rühren ihn nicht an. Und am nächsten Morgen wird er dann wieder rausgelassen und dann werden die, die ihn eigentlich umbringen wollten, da reingeworfen. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann landen die nicht mehr auf dem Boden, weil die Löwen die schon in der Luft zerfetzen. Diese drei Kapitel, 1, 3 und 6, da sehen wir Geschichten, die uns zeigen, dass es sich lohnt, Gott treu zu sein. Selbst wenn es da harte Konsequenzen gibt. Aber Gott belohnt es. Das ist die Aussage von den drei Kapiteln. Kapitel 4 und 5, da seht ihr einen kleinen Ausschnitt auf der nächsten Folie. Links, Kapitel 4, da geht es darum, dass der Daniel jetzt einen Traum deutet vom König Nebukadnezar. Und das ist eine Warnung, die Gott an den König ausspricht. Und zwar sagt Gott, dass der Nebukadnezar ihn anerkennen soll als den allmächtigen Gott. Und wenn er das nicht tut, dann wird er für 7 Jahre mit den Tieren auf dem Feld leben müssen und Gras fressen. Ein Jahr verstreicht nach diesem Traum und dann geht der Nebukadnezar auf das Dach von seinem Palast und schaut über Babylon und sieht die große Stadt und denkt sich, wow, das habe alles ich gemacht, mit meiner Macht und der Stärke und meiner Herrlichkeit. Und das ist der Punkt, wo Gott eingreift und seine Drohung wahrmacht. Der König Nebukadnezar geht unter die Tiere aufs Feld und frisst für 7 Jahre lang Gras. Aber nach 7 Jahren, wie es Gott schon gewusst hatte, kommt der König zur Einsicht und er demütigt sich vor Gott. Er gesteht ein, dass Gott alle Ehre gebührt und dass von ihm alle Macht ausgeht. Und da ist Gott treu und gnädig und stellt ihn in sein Amt wieder zurück. Im Kapitel 5 geht es jetzt um den Sohn von Nebukadnezar, den Belshazzar. Der kennt all die Geschichten von Gott, weiß über das, was sein Vater erlebt hat, aber er kennt Gott nicht an, macht den gleichen Fehler wie sein Vater am Anfang. Aber leider kehrt er nicht um. Er macht ein großes Fest und will dann seinen Gästen den Wein in den Kelchen servieren, die sein Vater aus Jerusalem, aus dem Tempel Gottes mitgenommen hat. Und dann wird Daniel gerufen, um eine Schrift zu deuten, die von der Hand an die Wand geschrieben wird. Und der Daniel fordert dann den Belshazzar praktisch auch auf, sich vor Gott zu demütigen und Gott als den wahren Herrn anzuerkennen. Aber er macht es nicht. Und deswegen schenkt Gott den Assyrern Gelingen, die gerade im Moment die Stadt belagern. Und die fallen in dieser Nacht ein und dabei kommt der König ums Leben. In den ersten beiden Kapiteln sehen wir, dass Gott den Menschen geschaffen hat in seinem Ebenbild, charakterlich und moralisch. Und dass er die Absicht hatte, dass der Mensch in seinem Auftrag über die Schöpfung regiert und herrscht. Aber wenn Menschen das nicht tun wollen, wenn sie sich von Gott abwenden und ihn nicht anerkennen, sich nicht vor ihm demütigen, dann werden sie selbst wie Tiere. Das Beispiel von dem König Nebukadnezar. Wir sehen, wenn wir uns vor Gott nicht demütigen und ihn nicht anerkennen, dann werden wir scheitern. Kapitel 2 und 7. Sehen wir auf dem nächsten Bild. Hier geht es wieder um Träume. Und zwar deutet der Daniel wieder den Traum von König Nebukadnezar, der eine große Statue sieht, die aus unterschiedlichen Materialien gefertigt ist. Und diese unterschiedlichen Teile von der Statue, die man jetzt hier, glaube ich, schon erkennen kann, das stehen für die Königreiche, die nach dem babylonischen Königreich kommen. Und unter diesen Königreichen wird es auch für die fürs Volk Gottes nicht so gut sein immer. Aber am Ende, das kann man jetzt auf dem linken Bild nicht gut erkennen, aber am Ende von der Vision ist auch, dass Gott sein Königreich aufbauen wird, das alle irdischen Königreiche zerstören wird und das für ewig bestehen wird. Und im Kapitel 7 ist es sehr ähnlich, da hat jetzt aber Daniel einen Traum, der ihm von einem Engelsgestalt gedeutet wird und wo es auch darum geht, dass irdische Königreiche kommen und dann am Ende aber Gott sein Königreich aufstellt, das über allen irdischen Königreichen steht. Und diese beiden Kapitel, die zeigen uns, dass auch wenn wir hier auf der Erde Unterdrückung erfahren, hier in Deutschland, Europa vielleicht nicht so sehr, aber in anderen Teilen der Welt, dann haben wir die Hoffnung, dass doch Gott an einem gewissen Zeitpunkt sein Reich aufbauen wird, das die irdischen Königreiche vernichten wird. Und das ist unsere Hoffnung, die wir haben dürfen. Und wann jetzt das Königreich Gottes in Kraft treten wird, das sieht Daniel in Visionen, die im Kapitel 8 bis 12 beschrieben werden. Das ist im nächsten Bild gezeigt. Die Kernaussage des Buches ist, oder kannst du weiterklicken? Genau, das sind die drei Visionen und dann nochmal weiterklicken. Genau, noch ganz kurz Kapitel 1, 3 und 6, da sehen wir Beispiele von Menschen, die Ehrfurcht vor Gott haben. Kapitel 4 und 5 zeigen Menschen, die keine Ehrfurcht vor Gott hatten. Und wenn du einmal weiterklickst und dann nochmal und 2 und 7, da sehen wir, dass am Ende aber doch Gott souverän ist und Gott mächtiger ist als Menschen. Und das schenkt uns Hoffnung. Hoffnung, aus der Treue entstehen kann. Das ist die Kernaussage vom Buch Daniel. So, und jetzt zum Bibeltext. Daniel Kapitel 9, 1 bis 20. Leider habe ich vergessen, den Bibeltext als auf die Wand zu, also als Folie vorzubereiten, deswegen müsst ihr jetzt ganz gut zuhören. Und ich lese das vor. Daniel Kapitel 9. bis 20. Im ersten Jahr des Darius, des Königs des Ahasverus, vom Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, die über das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote behalten. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt. Und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern und zum ganzen Volk des Landes geredet haben. Bei dir, Herr, ist die Gerechtigkeit, bei uns aber ist die Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tage ist, bei den Männern von Juda und den Bewohnern von Jerusalem und dem ganzen Israel, den Nahen und den Fernen in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich begangen haben. Herr, bei uns ist die Beschämung des Angesichts, bei unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Bei dem Herrn, unserem Gott, ist das Erbarmen und die Vergebung, denn wir haben uns gegen ihn aufgelehnt und wir haben nicht auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehört, in seinen Gesetzen zu leben, die er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Und ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass sie deiner Stimme nicht gehorcht haben. Und so hat sich der Fluch und der Schwur über uns ergossen, der im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und er hat seine Worte erfüllt, die er geredet hat über uns und über unsere Richter, die uns richteten, ein großes Unglück über uns zu bringen, sodass unter dem ganzen Himmel nichts derartiges geschehen ist wie das, was an Jerusalem geschehen ist. Wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, so ist all dies Unglück über uns gekommen, und wir haben das Angesicht des Herrn, unseres Gottes, nicht besänftigt, indem wir von unserer Schuld umgekehrt waren und Acht gehabt hätten auf deine Wahrheit. Und so war der Herr auf das Unglück bedacht und dieses über uns kommen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Taten, die er tut. Aber wir haben nicht auf seine Stimme gehört. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus dem Land Ägypten mit starker Hand herausgeführt und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tag ist. Wir haben gesündigt. Wir haben gottlos gehandelt. Herr, nach all den Taten deiner Gerechtigkeit mögen doch dein Zorn und deine Erregung sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, dem Berg deines Heiligtums. Denn wegen unserer Sünden und wegen unserer Vergehen unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Hohn geworden für alle rings um uns her. Und nun, unser Gott, höre auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, merke auf und handle. Zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn dein Name ist über deiner Stadt und über deinem Volk ausgerufen. Möchte ich was demonstrieren. Jetzt habe ich dann eine Schnur dabei. Ich kann gleich mal testen, ob ich meine Knoten fürs Zeltlager noch im Kopf habe. Zwar bin ich die hier dran. Genau. Ja, das ist gut. Was haben eine Gitarrensaite, ein Trommelfell und ein Motorblock gemeinsam? Ideen? Sie machen Musik, das ist ganz scharf nah dran. Ja?
Boah, 100 Punkte.
Sehr gut. Genau, es sind schwingungsfähige Systeme. So wie das Ding hier. Und jedes schwingungsfähige System hat eine Eigenfrequenz. Eine Frequenz, das ist einfach ein Takt. So und so viele Male schlägt es an pro Sekunde. Und die Eigenfrequenz ist jetzt die Frequenz, die es einem solchen System eigen ist. Das heißt, wenn ich ein schwingungsfähiges System einmal anstoße, dann schwingt es hin und her und jetzt kann ich zählen, 21, 22, 23, hat ungefähr 2 Sekunden für eine Schwingung gebraucht. Jetzt könnte ich daraus die Eigenfrequenz ganz einfach ausrechnen. Stellen wir uns einmal vor, das wäre eine Schaukel und die Flasche, das ist jetzt ein Gewicht, das ist ungefähr das Gewicht von einem Kind, das wir jetzt da in die Schaukel setzen. Jetzt könnten wir wieder die Schaukel mit dem Kind anschubsen und wieder zählen, wie lange jetzt die Schaukel braucht für eine Schwingung und uns dann im Kopf die Eigenfrequenz ausrennen. Aber wie wir sehen, bevor wir so weit gekommen sind, steht das Kind schon still und quengelt und will wieder weitergeschubst werden. Also was machen wir? Wir schubsen wieder an. Und zwar jetzt immer, wenn es weg von uns geht, stoßen wir das Kind von uns weg, dass es schön hin und her schwingt und das Kind hat Spaß. Was machen wir? Diese Schaukel mit Kind hat eine Eigenfrequenz und wir regen dieses System mit seiner Eigenfrequenz an. Und deswegen geht die Schwingung immer schön hin und her und hört nicht auf. Genau. Wie will ich weitermachen? Eigenfrequenz anregen, genau, Resonanz. Die Lagerung von unserer Schaukel hier, die ist nicht so gut. Und weil ich einfach so schwach bin, gibt es da auch nicht so eine schöne Resonanz. Wenn ich stärker wäre, oder angenommen, wir würden jetzt viel stärker anschubsen immer, das Kind schwingt immer höher, mein Finger zieht schon fast weg. Wir machen immer weiter, dann schwingt es immer höher. Und wenn wir das immer, wenn wir nicht aufhören, da stärker zu schubsen, dann schwingt uns das Kind irgendwann rüber und immer schneller. Und wenn wir dann immer noch nicht aufhören, dann können wir es nicht verhindern, dass die Lagerung irgendwann bricht. Die Fliehkräfte waren einfach zu hoch. Aber das würden wir ja nie machen. Wir wollen dem Kind ja nichts Schlechtes und wir sind auch nicht Arnold Schwarzenegger. So, Film ab. Was ihr hier seht, ist die Tacoma Narrows Brücke, die 1940 gebaut wurde in Washington State. Und es ist zur damaligen Zeit die drittgrößte Hängebrücke der Welt gewesen. Schon als die Bauarbeiter die Brücke gebaut haben, hat die so geschwungen, so ähnlich wie hier auf dem Bild, und haben ihnen den Spitznamen Galoppierende Gerti gegeben. Nach 4 Monaten kam dann am Morgen ein Sturm auf und das ist jetzt dann, davon stammt die Aufnahme. Die Brücke, da entsteht Resonanz. Der Wind regt die Brücke in der Eigenfrequenz an zu schwingen und die Brücke schwingt und schwingt und die Dämpfung ist nicht groß genug, dass die Schwingung immer größer wird und das Material versagt und dann bricht sie. In der Fachsprache nennt man das dann Resonanzkatastrophe. Und damit ist die Tacoma Narrows Bridge in Physikbüchern als schönes, anschauliches Beispiel für Resonanz eingegangen. Und man hat dann auch angefangen, Brücken vor dem Bau im Windkanal zu testen. Danke. Wie schlagen wir jetzt die Brücke zurück zu Daniel? Als ich das Kapitel Daniel in Daniel durchgegangen bin und mir die Sprache angeschaut habe, da habe ich festgestellt, dass ein Satz 3-mal vorkommt. Und zwar ist es im Vers 10. Ich meine, da habe ich auch das vorbereitet, genau. Denn wir haben uns gegen ihn aufgelehnt und wir haben nicht auf die Stimme des Herrn unseres Gottes gehört, in seinen Gesetzen zu leben. Dann habe ich mir angeschaut, welche Wörter da im Grundtext der Bibel, Hebräisch könnte es sein? Oder Aramäisch? Danke, ich glaube, es ist Hebräisch. Welche Wörter da im Original quasi drinstehen und welche Bedeutung diese Wörter haben. Und zwar habe ich das für diese gelb markierten Wörter gemacht, weil die so die Aussage in sich tragen. Und ich lese euch einfach mal Wörter vor, die diese Wörter noch mehr beschreiben. Und dann kriegen wir noch ein besseres Bild von dem, was gemeint ist. Fangen wir an mit gehört. Das heißt ja nicht auf die Stimme des Herrn gehört. Dieses Wort gehört, kann man sagen, hören. Auf jemanden hören oder jemanden gehorchen. Die Stimme. Stimme ist, meint Stimme oder auch der Klang eines Instrumentes. Das ist das eine, auf die Stimme Gottes hören. Und das andere ist, in den Gesetzen zu leben. Und die Gesetze, das ist entweder das Gesetz aus den 5 Büchern Mose gemeint oder einfach Anweisungen oder Einweisungen. Und zu leben, da ist ein Wort, steht ein Wort, das meint losgehen oder wandern oder kommen. Also in den Gesetzen wandern. Das heißt, der Satz meint, auf die Stimme Gottes hören, den Klang von Gottes Worten zuhören und darauf sich damit als einverstanden zu erklären. Und die Folge ist, dass wir dann auf Gottes Anweisungen die Tat umsetzen, dass wir darin wandern, dass wir sie leben. Was hat das jetzt mit Resonanz zu tun? Denkt ihr euch vielleicht? Habt ihr schon mal erlebt, wenn ihr euch duscht und ihr seid fröhlich drauf, ihr singt und la 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 und plötzlich merkt ihr bei einem bestimmten Ton, boah, irgendwie alles vibriert. So dieses, boah. Ich mag das total cool. Geht auch auf Toiletten. Das heißt, ich spreche, ich sende eine Schwingung aus, eine Druckwellenschwingung, und die prallt dann auf die Wände, und die Wände haben wieder, weil sie ein schwingungsfähiges System sind, eine, genau, weil die Schwingung sie in der Eigenfrequenz anregt und sie dann anfangen zu vibrieren, und ich schätze einfach, dass die Druckwellen da reflektiert werden und ich mit meinem Körper das spüre dann. Und das gibt dann so ein Kribbel. Genau, das ist Resonanz. Und so stelle ich mir das vor, dass wenn Gott spricht, wenn er seine Worte ausspricht, dann hören wir die. Und dann regen die und sollen die uns anregen, wie weil seine Stimme unsere Eigenfrequenz trifft. Und wir fangen an zu schwingen, wir reagieren auf Gottes Worte und setzen seine Anweisungen in die Tat um. So wie die Schaukel, die immer höher schwingt, wenn wir sie im gleichen Takt wie die Schaukel schwingt, anschieben. So wie die Tacoma Narrows Bridge, die immer hin und her geschwungen ist, weil der Wind sie angeregt hat. Der Wind hat hingepustet. Und dann hat die angefangen zu schwingen und nicht aufgehört. Und so wie die Duschwände, wenn ihr singt, anfangen zu vibrieren, wenn er sie im richtigen Ton trifft. So trifft Gott uns im richtigen Ton. Und wir dürfen reagieren. Die Voraussetzung ist, dass wir an Gott glauben und dass wir ihn uns in Schwingung versetzen lassen, dass wir ihm dieses Recht geben, dass wir es anerkennen, dass er das tun darf. Dann habe ich mir überlegt, warum ist es denn eigentlich wichtig, dass wir auf Gottes Stimme hören? Einmal aus Gottes Perspektive, Gott ist allmächtig und er hat alle Autorität. In dem Bibeltext, den ich vorgelesen habe und auch in der ganzen Bibel, wird Gott immer wieder mit Herr angesprochen. Und dieses Wort Herr, da steht im Hebräischen Adonai. Und das heißt mein Herr oder mein Gebieter. Und das kommt von Adona oder Adon, glaube ich, heißt Herr. Davon stammt es ab. Das zeigt mir ganz klar, dass Gott mit diesem Namen, den er sich da selber gibt, mit dem er sich uns vorstellt, dass er eine Autoritätsperson ist, die wir uns ganz natürlich, auf natürliche Weise unterordnen. Und in der Schöpfungsgeschichte, im 1. Mose 1,2, da lesen wir, Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Habt ihr es gemerkt? Gott sprach. Gott hat seine Stimme erschallen lassen. Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott hat Schwingungen ausgesandt in das Universum. Und aus nichts ist das entstanden, was er gesagt hat. Das heißt, so ist das, was noch nicht mal vorher da war, ordnet sich Gottes Autorität unter. Es lässt sich anregen durch Gottes Stimme. Das finde ich faszinierend. Wer bin ich, dass ich nicht auf Gott hören würde? Wenn Gott spricht und diese Welt kommt zum Entstehen und wir Menschen kommen zum Entstehen, nur weil seine Stimme erschallt ist, welches Recht hätte ich, dass ich nicht auf ihn reagiere? Das zeigt mir auch ganz klar, warum es wichtig ist, aus der Perspektive von den Menschen, dass wir auf Gottes Stimme hören. Gott hat uns einen freien Willen gegeben, dass wir uns ihm freiwillig unterordnen und nicht gezwungen sind. Aus Liebe heraus. Aus dem, was er für uns getan hat. Zurück zum Einstieg. Daniel und seine Freunde sind uns da ein gutes Vorbild. Weil sie auf Gottes Stimme hören. Sie tun das, was er sagt. Obwohl harte Konsequenzen drohen und die auch eintreffen. Aber Gott ist treu. Er kennt die Situation von denen und er rettet sie. Und genauso kennt er unser Leben. Er kennt dein Leben. Er kennt deine Herausforderungen. Er weiß genau, warum es dir schwierig ist, auf Gott zu hören. Andere Menschen vielleicht so anzunehmen, wie sie sind. Den Menschen, die euch immer wieder Böses tun, denen zu vergeben und sie zu lieben. Er kennt das. Er weiß das. Aber wenn ihr loslasst von euch selber quasi und auf Gottes Stimme, wenn er spricht, reagiert und anfängt zu schwingen, wenn er diese Schwingung zulässt und da nicht starr bleibt, dann wird Gott es in euch bewirken, aus seiner Kraft. Und dann wird er das belohnen und dann werdet ihr glücklich sein. Der König Nebukadnezar und sein Sohn Belshazzar, die haben das am Anfang nicht gemacht. Die sind starr geblieben. Die waren stolz. Und es hatte große Konsequenzen. Der König Nebukadnezar war 7 Jahre, hatte wie ein Tier gelebt. Und dann ist er aber umgekehrt und Gott hat ihn in sein Amt zurückgestellt. Und der Belshazzar, der ist nicht umgekehrt und er musste mit seinem Leben bezahlen. Und wenn das noch nicht genug ist, dann ist sein ganzes Volk, über das er Macht hatte und Verantwortung, ist unter die Herrschaft von den Assyrern dann geraten. Auf Gottes Stimme zu hören erfordert Demut, aus dem Bewusstsein heraus, dass ich aus eigener Kraft nicht so sein kann wie Gott und nicht das tun kann, was er tun würde. Auf Gottes Stimme zu hören, da brauchen wir Demut. Aus dem Bewusstsein heraus, dass wir nicht in der Lage sind, so zu sein wie Gott und nicht das tun können, was er möchte, dass wir tun. Auf Gottes Stimme zu hören, braucht Ehrfurcht vor Gott. Aus dem Bewusstsein seiner Macht und Herrlichkeit. Vor ein paar Tagen bin ich auf einem Weg entlang gegangen, da ist der Schnee gelegen, es war schon dunkel und die hellen LED-Straßenlaternen haben geleuchtet. Und wie ich da so über den Weg gehe, dann sehe ich dieses Gefunkel auf der Schneefläche. Es glitzert, es blinkt überall und es ist so schön gewesen, da das einfach anzuschauen. Als ich in Kanada war, hatte ich einmal die Gelegenheit, dass ich Polarlichter sehen durfte am Horizont. Es war bewölkt, aber am Horizont waren Streifen frei und da hat es immer so grün immer wieder aufgeleuchtet. Und dann 2-mal war es so hier links oben, so ein Bereich, wo man unter den Wolken, die mal für einen kurzen Moment lichter geworden sind, hat man so ein grünes Aufleuchten gesehen. Und es ist faszinierend gewesen. Und diesen Funkeln im Schnee, wie diese jede einzelne Schneeflocke ist, individuell, habe ich neulich in einem Film gelernt, reflektiert das Licht und es ist herrlich. Und ich glaube, da zeigt uns, in diesen Phänomenen zeigt Gott seine Schönheit. Lass uns da immer wieder auch Zeit nehmen, das anzuschauen und dann uns bewusst zu machen, wie herrlich und wie schön Gott ist. Dann habe ich noch eine andere Bibelstelle, die ich euch weitergeben möchte, wo ich dieses Prinzip, dass wir uns Gott unterordnen müssen, dass wir auf seine Stimme hören sollen und dürfen, weil es ein Vorrecht ist, das auch sehe. Und zwar in Markus Kapitel 4, und da habe ich da auch den Vers vorbereitet, nächste Folie. Danke. Das ist das Gleichnis vom Sämann. Der Sämann geht aus, um zu säen. Er streut den Samen raus, aber nicht alle Samen fallen auf den gleichen Boden, sondern nur ein Teil fällt auf den guten Boden. Und dieser Samen, der auf den guten Boden fällt, der wächst hoch und bringt Frucht 30, 60 und 100-fach. Und später, nachdem dann die Menschenmassen weg sind, denen Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, erklärt Jesus, was das bedeutet gegenüber seinen Jüngern. Und er sagt, die Menschen, die sein Wort hören, seine Stimme hören und es annehmen, das Wort, und Frucht bringen. Das sind die Menschen, das ist der Boden, auf den der Same fällt, der gute Boden, auf den der Same fällt. Und eine letzte Bibelstelle auf der nächsten Folie, Johannes 5, Vers 24, wo ich jetzt auf den Kontext gar nicht eingehen möchte. Aber die Stelle zeigt, wie essentiell es auch ist, dass wir auf Gottes Worte hören oder auf Jesu Worte. Denn da spricht Jesus, wer meine Worte hört, und damit ist gemeint, und sie Gott in sich in die Tat umsetzen lässt, wer sich danach richtet und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht in Gericht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Ist das nicht schön? Das heißt, dass wir ewiges Leben haben, aus Gott heraus, weil Gott in uns ist. Das basiert darauf, dass wir seine Stimme hören, seine Worte wahrnehmen und sie annehmen. So essentiell ist es. Gott spricht durch die Bibel oder über andere Kanäle, aber immer er spricht. Er lässt seine Stimme erschallen auf unterschiedlichste Art und Weise. Ob es dein ungläubiger Freund ist, der dir was sagt, oder jemand anders oder was auch immer. Gott hat viele Möglichkeiten, zu uns zu sprechen. Und es ist wie, wenn ich jetzt rede und da gehen auch Druckwellen aus und so treffen uns Gottes Worte und regen uns, möchten uns anregen. Und wir sollten nicht starr bleiben, sondern wir sollten uns anregen lassen und schwingen.